Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU & You. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Mein Name ist Sonja Schmitzer und bevor wir in Medias Res gehen, noch eine kurze Info vorab. Diese Folge wird gesponsert vom You Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm.
Ich freue mich, den Dr. David Usadl heute wieder bei mir zu haben und ich verlinke hier nochmal unten unser Interview, das wir schon geführt haben zum Thema HPU und Trauma. Und heute, lieber David, wollen wir uns mal das Thema Entwicklungstrauma und HPU anschauen. Und ich freue mich, dass du uns da mitnimmst und erklärst, wie es denn eigentlich dazu kommen kann. Wie kann eine HPU ein Entwicklungstrauma auslösen? Oder anders gefragt, kann sie das überhaupt?
Ja, danke für die Einladung. Das kann sie, ja, genau. Und schönes Thema, oft übersehen und betrifft dann vor allem auch oft Eltern oder Leute, die mit Kindern zu tun haben, die von HPU betroffen sind. Und genau, also wir haben einmal das Komplextrauma oder auch sequenzielles Trauma, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma. Das kennen viele nicht so. Und dann gibt es das Schocktrauma, das kennt jeder, ja, keine Ahnung, Banküberfall, schwerer Autounfall oder was auch immer. Und wir sprechen jetzt eher so von dem ersten, ja, von diesem Komplextrauma, was letztendlich eine anhaltende oder wiederholte Überreizung des Nervensystems ist mit einem Stresspegel, der für das Nervensystem nicht mehr ertragbar ist, was dann dazu führt, dass das Nervensystem dysreguliert ist und derjenige sich nicht mehr selbst regulieren kann. Ganz, ganz allgemein gesprochen erstmal. Und um das zu verstehen, wie das zustande kommt: Der Mensch, wenn er geboren wird, ist vom Nervensystem her noch nicht ausgereift. Das liegt daran, dass der Geburtskanal und der Kopf in einem Verhältnis stehen. Der Mensch, wenn er so lange im Bauch bleiben würde, bis er wirklich reif ist sozusagen, der käme nicht mehr raus. Ja? Das ist der Grund. Und deswegen muss das Nervensystem quasi nachreifen. Und das, was nachreifen muss, ist in erster Linie der Parasympathikus, also der Entspannungsteil des Nervensystems. Und das passiert dadurch, dass quasi die Bezugsperson, meistens die Mutter, das Nervensystem des Kindes koreguliert. Ja, das Kind weint, die Mutter weiß meistens oder idealerweise warum und reguliert das Kind, bis es sich beruhigt. Und irgendwann lernt das Kind durch diese Wiederholung das selbst. Und wenn aus irgendeinem Grund das nicht stattfindet, sei es, dass die Mutter das selbst schon nicht gelernt hat zum Beispiel, ja, dann kann dieses Nervensystem nicht richtig ausreifen und derjenige hat dann Schwierigkeiten, sich sozusagen, es gibt dieses Erregungstoleranzfenster, sich sozusagen dann zu regulieren im Alltag mit seinen Emotionen. Und das Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat in bestimmten Bereichen so Grundbedürfnisse, die es sich nicht selbst erfüllen kann. Ja? Und dazu gehören alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel auch die Sicherheit, ja? Und das Thema Bedürfnisse, also sozusagen werden meine Bedürfnisse erkannt und gesehen und auch erfüllt. Und das sind diese beiden Punkte, die besonders bei der HPU zum Tragen kommen. Es gibt noch andere, die wichtig sind, aber besonders bei der HPU eben diese beiden. Und man kann sich vorstellen, wenn ich ein Nervensystem habe, was ständig unter Mangelzuständen leidet. Ja, das heißt, das Nervensystem kann die ganzen Botenstoffe nicht produzieren, die es eigentlich bräuchte. Plus oft dann noch damit assoziiert Darmentzündung. Ja, damit assoziiert dann letztendlich dann auch Histamin, was wieder ein Trigger ist, in die Sympathikus-Richtung, ja, sozusagen Gegenspieler vom Parasympathikus, dann kann dieses Nervensystem nicht gesund funktionieren. Wie soll sich dieser Mensch mit diesem quasi auf Sparflamme oder im Notlaufmodus laufenden Nervensystem sicher fühlen? Das geht nicht. Ja. Dieses Nervensystem ist immer auf Alarmbereitschaft oder auf Überleben ausgerichtet. Dieser Mensch kann sich nicht sicher fühlen. Ja. Das heißt, ein ganz wesentliches Grundbedürfnis, Sicherheit, wird nicht erfüllt. Das zweite Grundbedürfnis, das ist, was ich sagte, eben dieses, man nennt es auch Einstimmung, ja, stimmen sich die Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes ein, wird insofern häufig nicht erfüllt, und das ist jetzt nicht direkt, sondern eher indirekt dann Trauma, dass die Eltern sich selber nicht in die Lage des Kindes hineinversetzen können, ja, weil sie vielleicht selbst keine HPU haben und sich nicht vorstellen können, wie sensibel man sein kann. Ja, und dann richten die sich vielleicht anhand der üblichen Empfehlungen bezüglich Ernährung, bezüglich Bildung, Kindergarten und so weiter aus. Und das Kind ist eigentlich in seinen doch anders gelagerten Bedürfnissen gar nicht wirklich gesehen und ja, hat auch da letztendlich ein Defizit, weil seine doch eben anders ausgeprägten Bedürfnisse, ja, und dieses wesentlich feiner ausgerichtete, ja, da gibt es ja einen viel schmaleren Grad, wann es ihnen gut oder nicht gut geht. Ja, dem wird man einfach nicht gerecht. Und ja, das führt letztendlich dazu, dass das Kind immer wieder die Erfahrung macht, mit mir stimmt was nicht, ich bin irgendwie anders, ich passe nicht in dieses System im Kindergarten, ja, die können alle stundenlang spielen und sind glücklich und freuen sich und ich bin irgendwie immer zurückgezogen und bin anders. Ja, und das Kind macht ganz früh die Erfahrung, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, mit mir stimmt was nicht. Ja, das geht dann Richtung Selbstwert. Ja, die Eltern merken irgendwann auch, da stimmt was nicht, bringen das Kind zum Therapeuten, der Therapeut sagt, ja, stimmt, das Kind ist irgendwie komisch, ja, und schon ist man in dieser Mühle drin. Ja, und ja, letztendlich ist, wenn man das nochmal so, was ich eingangs sagte, zusammenfassen möchte, dass das Entwicklungstrauma bedeutet letztendlich nichts anderes als ein Selbstregulationsdefizit. Und dieses Defizit muss quasi ausgeglichen werden, indem ich das nachhole, indem ich das sozusagen nachreife. Ja, und das ist das, was letztendlich auch in einer guten Psychotherapie oder letztendlich Traumatherapie dann auch passiert, möglichst dann eben körperorientiert, dass ich quasi diese Korregulation nachhole und das Nervensystem nach und nach das lernt, was es eben nie hat lernen können. Und dadurch kann eben dann verhindert werden, dass derjenige dann im Erwachsenenalter Probleme mit sozialem Miteinander, mit Partnerschaft und ja, mit diesem ganzen sozialen Kontext eigentlich hat. Und ja, je früher ich das erkenne und auch abwende, desto gesünder kann dann die Entwicklung auch verlaufen. Und das ist sozusagen ganz knapp ausgedrückt der Zusammenhang zwischen HPU und letztendlich auch einem Entwicklungstrauma.
Das heißt, wenn du das jetzt nochmal kompakt zusammenfasst für Eltern mit HPU-betroffenen Kindern, was rätst du denen? Was ist der beste Weg, um dem Kind möglichst viel zu ersparen?
Zum Beispiel deinen Kanal zu abonnieren.
Ah, das.
Ja. Ja, oder auch von der Sonja Ilitz den Kanal. Weil man muss erstmal überhaupt verstehen, was ist mit dem Kind los, was geht in dem Kind vor. Und man muss quasi sich vernetzen mit Menschen, die sich austauschen, die sagen, ja, mein Kind hat das auch, mein Kind ist auch so. Ja, und aus dieser Ecke rauskommen, mit meinem Kind stimmt was nicht, sondern sozusagen verstehen, mein Kind ist so wie viele anderen auch. Ja. Nämlich so wie die Kinder, die HPU haben, nun mal sind. Ja, die sind oft geräuschempfindlich, die brauchen oft ganz viel Rückzug und Zeit, um Dinge zu verarbeiten. Die sind ganz oft empfindlich mit Nahrungsmitteln und, und. Ja, das heißt, ich muss mich erstmal informieren, ich muss mich vernetzen und muss erstmal verstehen, so wie wenn ich ein Kind habe, was Typ-1-Diabetes hat, da mache ich mich auch schlau. Was heißt Insulin? Wie viel brauche ich davon? Wie viel Zucker darf das Kind pro Tag essen? Wie viel Insulin muss ich dann spritzen? Und, und. Das heißt, ich muss mich erstmal sozusagen zum Experten für das Kind machen, damit ich dem überhaupt gerecht werden kann. Ja, und dann natürlich Substitution von Mangelzuständen und so weiter, das ist natürlich dann auch ein Thema. Aber ich muss sozusagen erstmal diese Hintergründe verstehen, dass das Kind eben nicht irgendwie nur einfach nur sensibel ist oder sich einfach nur anstellt, ja, was dann ja auch manchmal so, jetzt reiß dich mal zusammen oder sei nicht so eine Mimose oder so, sondern ich muss verstehen, dass dieses Kind ein körperliches Problem hat. Und aufgrund dieses körperlichen Problems in letzter Konsequenz auch eben psychische Auffälligkeiten oder kognitive Defizite entwickelt, weil es nicht anders kann.
Ja, erinnere mich gerade an die Zeiten, als unsere HPU-betroffene Tochter in die Grundschule kam und sie kognitiv fit war, aber diese Hortbetreuung nach der Schule war für sie ein absolutes Unding. Sie hat von Anfang an gesagt, ich kann das nicht, mir ist es zu viel. Und damals wusste ich noch lange nichts von der HPU, ja, und dachte immer, die ganze Klasse geht in den Hort. Warum gehst du nicht in den Hort? Ja, so Gedanken schleichen sich da ja auch manchmal ein. Warum muss bei uns immer alles anders sein? Warum passt du nicht in diese Strukturen? Und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, ja, als ich ein Kind war, gab es noch gar keinen Hort, aber ich hätte mich da auch nicht wohl gefühlt.
Nee, genau.
Also, ja, ich glaube, als Eltern auch mal so mutig zu sein und bestehende Strukturen zu hinterfragen, denke ich, ist auch ganz wichtig, dass ja es vielen Kindern einfach zu viel ist, den ganzen Tag von vielen anderen Kindern umgeben zu sein. Und das einfach bei meiner Tochter hat die Kapazität für den Schulvormittag in der Grundschule noch gereicht und dann war aber fertig. Dann wollte die nach Hause und ihren Rückzug haben. Und ich habe damals dann auch meine Arbeitszeit reduziert, was relativ einfach ging, weil ich selbstständig war, habe dann viel auf den Abend verlegt. Aber ja, es bringt schon einfach eine Umstrukturierung im Familienalltag eben auch mit sich. Und ich glaube, es ist einfach so, so wertvoll zu wissen, wir sind nicht komisch, wir sind nicht irgendwie die Aliens vom anderen Stern, sondern wir müssen unsere Lebensstrukturen einfach anders anpassen als das, was von der Gesellschaft momentan erwartet wird.
Ja, genau. Das geht ja auch dann so weit, dass zum Beispiel gerade Jungs in dem Alter einfach häufig Bewegungsdrang haben und letztendlich ja über die Bewegung sich auch regulieren. Ja, das ist ja total gesund. Ja, das kennst du auch, dass Erwachsene so da sitzen und die Beine so zappeln. Ja, das ist letztendlich intuitiv ein Versuch, mit Hilfe der Muskelbewegung Energie abzubauen, ja, um mich zu regulieren. Und das dürfen Kinder ja nicht. Die müssen ja nach bestimmten Regeln, bestimmte Uhrzeiten so und so lange am Tag sitzen und so weiter. Das ist gerade für Jungs oft ein Riesenproblem. Ja, und eben, was du sagst, dass man diese Strukturen hinterfragt und vielleicht auch ja, vielleicht andere Lösungen findet. Aber auch ganz wichtig, dass ich mein Kind wirklich ernst nehme. Ja, da kommt ja eben oft dieses, ja, andere kriegen das auch hin und andere machen das auch und jetzt mach das mal und versuch das mal und reiß dich mal zusammen. Ich muss das Kind ernst nehmen, weil das Kind weiß meistens genau, was es braucht und was nicht. Ja, bloß wir sind dann oft so arrogant als Eltern, dass wir uns einbilden, wir wüssten es besser, weil wir sind ja studiert und haben ja Lebenserfahrung und so. Aber das Kind weiß meistens viel besser, was es braucht oder nicht braucht. Und das müssen wir ernst nehmen. Ja, und wirklich auch ja, die Pausen machen, bevor sie nötig sind. Und nicht erst, wenn das Kind quasi schon, wie man so sagt, drüber ist, ja, sozusagen, ja, eben aus diesem ganzen Regulationssystem rausgefallen ist und dann entweder total erschöpft und erstarrt ist oder, ja, drüber ist, über diesem Fenster eben und ja, einfach nichts mehr damit anzufangen, mit sich selbst anzufangen weiß und man selber kann mit dem Kind eigentlich auch nichts mehr anfangen. Das heißt, ich muss sozusagen schon vorausplanen und dem Kind quasi, was das ja selbst noch nicht also planen kann, die Pausen quasi vorgeben. Das heißt, ich mache kleine Pausen im Alltag. Das können Minuten sein, ja, mal ein Buch lesen oder irgendwas, wo ich kleine Regulationsinseln schaffe sozusagen, ja, so kleine Oasen, wo das Kind mal kurz und wenn es 20 Sekunden sind, mal kurz reguliert wird. Ja, kurz runterfahren. Ja, und das ist so wertvoll, aber ich muss es halt auch machen. Und das ist für Eltern halt oft, die dann in ihrem Arbeitstrott sind und so, ja, das ist dann irgendwie lästig, weil man macht es ja für sich auch nicht. Ja, man kümmert sich ja um sich selbst eigentlich auch nur, wenn man krank wird oder wenn man Urlaub hat. Ja, und ja, diesen Kindern hilft man eigentlich am besten, wenn man ihnen Pausen gönnt, bevor sie sie wirklich brauchen. Ja, weil dann brauchen sie sie meistens gar nicht mehr.
Pausen und glaube ich auch einfach mal Regulationsmöglichkeiten aufzeigt. Die kann man sich als Kind ja kaum selber erarbeiten.
Ganz genau, ja.
Muss man
Und der
so.
Klassiker ist ja inzwischen, die kriegen irgendein Gerät in die Hand, ja, oder sitzen vor irgendeinem Bildschirm, dann heißt es ja, die sind ruhig. Ja, die sind aber nicht ruhig, weil die sich regulieren, sondern die sind ruhig, weil die abgelenkt sind. Aber wehe, das Gerät ist mal aus, ja, dann ist nämlich was los. Ja, und deswegen haben wir ja so unfassbar viele Kinder inzwischen mit Mediensuchterkrankungen letztendlich, also die einfach in die Kliniken müssen, weil die nicht mehr ohne Gerät leben können. Ja, und das ist der verzweifelte Versuch eines solchen Kindes, sich irgendwie zu beruhigen. Aber es ist eine scheinbare Beruhigung, weil das Nervensystem nicht nur nicht beruhigt wird, im Gegenteil. Ja, je nachdem, was sie da für Spiele spielen, passiert sogar noch das Gegenteil davon. Ja, aber das ist halt so schön bequem für die Eltern. Und ich muss mich damit einnehmen. Ja, mein Sohn ist jetzt 3. Ich weiß, wie groß die Versuchung ist, dem ein Handy in die Hand zu geben, wenn der gerade irgendwie quengelig wird auf einer Autofahrt oder so. Und es ist verdammt schwer, das dann auch nicht zu tun und dem lieber irgendwas zu erzählen. Ja, deswegen, ich will mich da gar nicht jetzt ausschließen. Ich mache das auch nicht immer besser. Aber es ist halt wichtig, das im Bewusstsein zu haben.
Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt immer nur Bequemlichkeit, sondern oft auch einfach nicht wissen. Nicht
Kann
wissen, was
sein.
sonst tun.
Es kann sein, ja.
Und
Also ich habe auch schon von Kinderärzten gehört oder von Patienten, deren Kinderarzt denen gesagt hat, Ach, jetzt lassen Sie Ihrem Kind doch das Handy oder den Fernseher, ja, oder sogar im Kinderzimmer, Grundschulalter, Fernseher im Kinderzimmer, ja, jetzt lassen Sie das doch, das haben doch andere auch und es kann ja nicht so schlimm sein. Und das sind genau die Kinder, die irgendwann die ADHS-Diagnose kriegen. Ja, ganz, ganz klassisch.
So, so schön und wertvoll, David, dass du das mit uns teilst. Und wenn wir nur einer Familie helfen können, einfach in ein besseres Fahrwasser zu kommen, für das
Freuen wir
Kind.
uns.
Ich denke einfach, je früher man das erkennt und dementsprechend handelt, man kann so, so, so viel vermeiden. Ja, wenn ich denk immer da auch eben an meine eigene Geschichte. Was wäre mir alles erspart geblieben? Das ist eigentlich ein blöder Gedanke, aber trotzdem schleicht er sich manchmal ein.
Ja,
Was
ja.
wäre anders gelaufen, hätte ich das im Grundschulalter schon gewusst, denn mein ganzes Leben wäre anders verlaufen.
Ja.
Ja.
Und das vielleicht noch als Schlussbotschaft. Ich kann nur selbst mein Kind regulieren, wenn ich selbst reguliert bin. Ja? Also wenn ich selbst keine Regulation habe, kann ich meinem Kind da nicht helfen, dann kann ich das nicht koregulieren. Ja? Und das heißt, wir müssen als Eltern oder als Erwachsene wirklich auch für uns zu sorgen lernen. Und wir sind ja genauso, dass wir uns vor den Fernseher oder ans Handy setzen und dann, ja, wir machen es ja nicht anders als die Kinder. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich erstmal für uns selbst sorgen, unser eigenes Nervensystem regulieren und dann können wir unseren Kindern helfen, das auch zu tun. Ja, und wir müssen uns wirklich erstmal die eigene Nase fassen, bevor wir jetzt anfangen, da die Kinder zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten zu schleppen, weil wir es oft selbst nicht können. Ja. Meistens auch mit einem Grund, ja, weil unsere Eltern es auch schon nicht konnten und ja, Kriegsgeneration, Traumaweitergabe und so weiter, eigenes Thema. Aber ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder quasi schuld darin ist, dass er das nicht macht oder nicht kann. Ja, aber man muss es zumindest wissen, dass man es nicht kann und man muss auch wissen, was man tun kann, um es zu lernen. Ja, und das ist eigentlich das größte Geschenk, was man seinen Kindern machen kann, dass man gut für sich selbst sorgt, sein eigenes Nervensystem reguliert und damit dem Kind mit gutem Beispiel vorangeht.
Ja, sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast, ja. Mein neuer Nervensystemregulator ist mein Hund. Der kommt nämlich immer mit der Pfote so her, wenn ich am Handy hänge. Wenn
Sehr
ich zu
gut.
lang hänge, da macht er immer so mega gut.
Ja.
Ja, ich glaube, so ein Pfotenhund, der einen da so ein bisschen
Das.
mal auch selbst erzieht. Ich meine, keiner kann sich da, glaube ich, ausnehmen oder nur sehr wenige Menschen. Es ist einfach so leicht, sich einfach mal kurz mit Scrollen und kurzen Videos
Absolut,
abzulenken.
absolut.
Ja.
Ja. Hunde empfehle ich sehr oft als Therapiemaßnahme, ja, weil die erden einfach wunderbar. Gut,
Ja.
Katzen auch, ja, aber
Ja.
ein Haustier erdet mich. Und Erdung heißt letztendlich auch Nervensystemregulation. Und jeder, der Tiere mag und der weiß das, wie das ist, wenn ich eine Katze oder einen Hund auf Schoß habe oder in den Arm nehme oder so, weiß, was mit dem Nervensystem passiert. Ich fahre sofort runter. Ja? Und das ist ein Segen, den man nutzen kann, wenn man Tiere mag und keine Allergien hat oder irgendwelche Einschränkungen von wegen Vermieter oder so.
Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Vielen lieben Dank, David.
Sehr
Das ist
gerne.
mir immer sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir für deine
Freut
Zeit.
mich. Dankeschön.